Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute eine ultra spannende Folge für euch. Alle kennen Michael Saylor, aber was ist eigentlich mit den kleinen und mittleren Unternehmen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz? Was ist mit den Leuten, die sich darüber Gedanken machen müssen, dass auch ihre Euros in der Sonne zerfließen? Ich spreche heute mit Raimund Ortner, dem Firmenbetreuer von Coinfinity, und er sagt, da gibt es eindeutig einen Paradigmenwechsel zwischen ETFs und Bitcoin-Reserve, zwischen der Trump-Zollpolitik und die ganzen Volatilität und Unsicherheiten in der Welt, in der Politik und in den Märkten greifen immer mehr Unternehmer zu Bitcoin, immer mehr High-Net-Worth-Individuals, also reiche Menschen, auch zu Bitcoin, um sich abzusichern, und immer mehr Menschen verstehen, dass hinter Bitcoin mehr steckt als nur ein Meme, dass das auch zum Beispiel, was die Hashrate betrifft, ein Ding ist, das da ist, um zu bleiben. Ein echt extrem spannendes Gespräch mit Beispielen aus der Praxis, wie er das erlebt, aus den verschiedenen Branchen, beispielsweise Immobilien, was auch verkauft wird, nämlich um Bitcoin zu kaufen, auch ganz spannend. Ich verrate es euch jetzt nicht, damit ihr dran bleibt. Was ich aber gerne verrate in diesem Zusammenhang ist natürlich der Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, genau bei Coinfinity, um euch dort in den ersten 6 Monaten 21% der Gebühr zu sparen. Und jetzt geht's direkt los mit dem Raimund. Herzlich willkommen, Raimund Ortner von Coinfinity, zurück im Studio. Wie geht's dir?
Danke, Nico, für die Einladung. Mir geht's sehr, sehr gut.
Wie läuft's mit dem Bitcoin-Geschäft?
Das Bitcoin-Geschäft, ja, es läuft bei uns sehr, sehr gut. Es hat sich in einem Jahr, wo ich zuletzt bei dir war, sehr, sehr viel getan. Und also was wir sehen, ist ein Paradigmenwechsel. So viel kann ich jetzt einmal ankündigen, auch für unser Gespräch, glaube ich, heute. Und es bleibt sehr, sehr spannend.
Du bist ja zuständig bei Coinfinity für die Geschäftskunden. Für die großen Kunden auch, also große Privatkunden auch, oder?
Genau, also für beide Sektoren, B2B ganz speziell natürlich. Also wir haben sehr, sehr viele Firmenkunden, die auf uns zugehen, die persönliche Betreuung wünschen und durch diesen Prozess geführt werden, als auch natürlich vermögende Privatkunden, vermögende Personen. Und ja, wie gesagt, da sehen wir eine sehr, sehr spannende Entwicklung in den letzten Monaten, vor allem die auch für die Zukunft sehr, sehr optimistisch stimmt.
Es ist natürlich schon ein wahnsinnig spannender Einblick. Einerseits sehen wir die Nachrichten, andererseits sehen wir jetzt das, was du jetzt sagen kannst, quasi von der Bitcoin-Front in Wahrheit. Gab es in den vergangenen Monaten irgendwelche Events, irgendwelche einschneidenden Geschichten, wo du gesagt hast, okay, das hat die Situation verändert, zum Beispiel, keine Ahnung, die Bitcoin-Reserve oder die Wahl von Trump oder der große Crash von Trump oder was auch immer?
Es hat auf jeden Fall, glaube ich, 2024 gestartet, und das habe ich schon des Öfteren auch erwähnt, dass eben die Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA einen großen Paradigmenwechsel ausgelöst haben in der Wahrnehmung gegenüber Bitcoin, und das hat sehr viele Unternehmer betroffen. Mhm. Und ich habe schon öfters auch im Gespräch das Feedback bekommen, dass viele Unternehmer auf dieses Event gewartet haben, dass unter Anführungszeichen die Bitcoin Spot ETFs approved werden, dadurch unter Anführungszeichen Bitcoin diese Legitimität zugemessen bekommt. Und wenn jetzt zum Beispiel BlackRock und Co. drinnen ist, dann ist das ganze Ding am Ende des Tages legitim und durch, wenn man so möchte, im positiven Sinn. Und das hat so eine Befeuerungswelle ausgelöst. Also das war de facto ein ganz markantes Event 24. Und dann natürlich, würde ich behaupten, haben neben den ETFs auch die Reichweite und auch die Zugänglichkeit der Unternehmen sehr stark dazu geführt, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Und gerade ab der zweiten Jahreshälfte 24 werden wir regelmäßigst von enorm spannenden Unternehmern proaktiv angesprochen. Die werden bei uns gut betreut und abgeholt. Und sagen wir es einmal so, auch die Kundenstruktur hat sich geändert.
Inwiefern?
Wenn ich jetzt Kunden nennen würde, die bei uns Bitcoin kaufen zum Beispiel.
Kannst du das machen?
Nein.
Nee, ich weiß.
Aber wenn ich es...
IBM, Oracle, die normalen...
Ja, klar.
Das war ein Scherz, bitte, nicht jetzt... Das war ein Scherz.
Nein, aber was man schon sagen muss, ist, dass man in der KMU-Landschaft einen massiven Zustrom sieht, einerseits zu Bitcoin und hier einen klaren Zugang zu Bitcoin entdeckt, dass einfach sich Unternehmer, KMUs mit Bitcoin beschäftigen. Und würde ich Unternehmen heute nennen, mit denen wir zusammenarbeiten, dann würdest du sagen, hey, was echt, die sind bei euch Kunde. Also das hat mittlerweile auch ein Format angenommen, wo bekannte österreichische, deutsche Unternehmen.
Also es geht auch über die österreichischen Landesgrenzen hin.
Ganz klar. Ja. Also man sollte sich auf jeden Fall alles, was ich heute sage, auch in dem Kontext des Dachraums sehen, weil in diesem Markt sind wir natürlich sehr, sehr stark und haben viele Kunden, aber die Bekanntheit der vielen Kunden nimmt zu. Das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung und man darf nicht vergessen, es sind keine Konzerne, ja, es sind jetzt keine Multikonzerne, die auf uns zukommen, sondern es sind unter Anführungszeichen doch KMUs, die bei uns andocken. Man darf aber nicht vergessen, dass KMUs, glaube ich, wie viel Prozent machen die KMUs der heimischen Wirtschaft aus? Ich glaube 99%. Beinahe.
Also du meinst in absoluten Zahlen?
In absoluten Zahlen gemessen. Also das ist auf jeden Fall.
Also ich weiß aus meiner Erfahrung nach 20 Jahren als Wirtschaftsjournalist, dass KMUs wirklich sehr wichtig sind.
Absolut. Und wie gesagt, die KMUs an sich machen ja das Rückgrat der heimischen Wirtschaft aus. Und das ist das Gleiche auch wie in Deutschland und so weiter. Das heißt, man hat hier potenziell Tausende von KMUs und von potenziellen Kunden. Und ich habe tatsächlich einmal ChatGPT mal gefragt, weil es mich interessiert hat, werten wir mal aus, ungefähr wie viel Prozent aller KMUs sich mit Bitcoin beschäftigen, mit Bitcoin gegebenenfalls mal interagiert haben oder sich bei Bitcoin oder über Bitcoin informieren. Und da wurde mir eine Auswertung ausgeworfen von etwa 1%. Ja, und
aber woher weiß solche ChatGPT das wissen? Das
ist natürlich eine andere Frage. Das kann im Prinzip halt auch nur von Quellen daher stammen oder wo halt de facto man dementsprechend halt den Zugriff hat. Was halt schon deckungsgleich ist zum Beispiel diese eine Prozentmarke des Total Addressable Markets, die ja auch beispielsweise River in ihren Reports 2025 auch praktisch kommuniziert hat. Das finde ich sehr, sehr deckungsgleich. Also man geht von 1% aus. Wenn man von diesen 1% bei KMUs ausgeht.
Entschuldigung, wo geht man von 1% aus? Dass 1% der Unternehmen sich bereits mit Bitcoin beschäftigt?
Exakt.
Oder wie? Okay.
Und wenn man davon ausgeht, dass das der Fall ist, dann spricht man von zigtausenden Unternehmern am Ende des Tages, Österreich und in Deutschland viel, viel mehr. Und das sind am Ende des Tages dann auch die Kunden, die von uns zukommen. Und wenn man sie generell das noch weiterspinnt und man sagt zum Beispiel, die so Hidden Champion-Betriebe, die vielleicht Alleinstellungsmerkmale haben in deren Geschäftsmodell, in deren Ausrichtung, da haben wir in etwa 250 Hidden Champions in Österreich, statistisch gesehen. Und 70% deren Wirtschaftsleistung wird auch ins Ausland exportiert. Und da sieht man halt schon, dass einerseits die Wirtschaft bei uns durch die KMUs einerseits getragen wird und es gibt ein paar hundert Hidden Champion-Betriebe, die halt signifikant und sehr, sehr relevant für die heimische Wirtschaft sind. Und wenn dann da sozusagen ein paar sich entscheiden, Bitcoin zu kaufen, das über uns zu machen, weil sie von unserem Service überzeugt sind, natürlich umso besser.
Weil es mir jetzt gerade einfällt, weil es jetzt gerade passiert ist. Also du hast mir nie gesagt, welche Firmen bei euch Kunde sind. Das heißt, sollte ich irgendwelche Firmen nennen, dann ist das reiner Zufall. Aber weil du sagst Hidden Champions, es gab vor ein paar Tagen die Meldung, dass die FACC aus in Oberösterreich das Geld zurückbekommen hat aus einem großen Betrugsfall, für den ich mal berichtet hatte bei der Presse noch, das ist 10 Jahre her, das war ein President's Scam. Also was ist ein President's Scam?
Ja, das muss man klären, bitte.
Also President's Scam oder CEO's Scam ist quasi, dass die Betrüger innerhalb der Firma kommunizieren, keine Ahnung, der Sekretärin.
Ja,
genau, also aber ich muss es jetzt trotzdem erklären. Also der Sekretärin kommunizieren, du, ich bin jetzt gerade in Asien, wir haben einen Mega-Deal am Laufen, ich werde den jetzt schließen, ich sage es dir dann Bescheid, aber das bleibt bitte unter uns, weil ich habe Angst davor, dass die Konkurrenz mitkriegt oder irgendwas. Ja, und sprich mich auch nicht an darauf am Gang oder so, sondern das bleibt wirklich nur geheim. Ja, und das ist natürlich ein sozialer Angriff quasi, weil die Sekretärin Zugriff hat auf das ist sozusagen der Fallstrick beim Ganzen, weil eine Person Zugriff hat auf die TANs vor der Bank und dann eine Überweisung machen kann. Also long story short, die haben eine Summe, ich habe vergessen, welche Summe, aber eine zweistellige Millionensumme überwiesen an einen Betrüger und die wurde zum Teil eingefroren in China und das Geld wurde jetzt zurücküberwiesen. Das waren über 10 Millionen Euro. Also ich sage nur, falls die FAZ nicht weiß, was sie damit tun soll, können sie ja mit einer Multisig-Konstruktion oder sonstigen besseren Absicherungen sich jetzt Bitcoin anschauen.
Exakt. Aber wie gesagt, die Ideeentwicklung an sich finde ich enorm interessant. Und es gibt ein paar andere Punkte, die, glaube ich, die wert ist, darüber zu sprechen heute. Aber man sieht einfach, dass Unternehmen aufwachen, dass Unternehmen Bitcoin mit offenen Armen empfangen. Mhm. Und sich einfach auch einmal erkundigen. Es muss ja nicht sofort unter Anführungszeichen jemand sein, der sofort bei uns zahlender Kunde wird. Yeah. Wir haben auch oft natürlich Informationsgespräche. Am Ende des Tages muss ich aber schon sagen, dass 90-95% der Fälle sich das so abzeichnet, dass Unternehmen, die auf uns zukommen, genau wissen, was sie wollen. Mhm. Und die haben sich in der Regel auch schon gut informiert über Bitcoin, über die Verwahrmöglichkeiten beispielsweise, auch über den Onboarding-Prozess. Die wissen Bescheid, die wissen exakt, was sie wollen. Und das macht das Ganze auch natürlich für uns sehr, sehr angenehm auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kommunizieren wir auch auf Augenhöhe mit den Unternehmen, was auch natürlich die andere Seite sehr wertschätzt, Stichwort Mittelherkunftsnachweis etc. Aber da merken wir einfach eben, wie gesagt, diesen Paradigmenwechsel und der ist enorm spannend zu sehen.
Lässt sich der auch in Zahlen festmachen? Habt ihr irgendwelche Statistiken dazu? Wie viele Firmen? Wie viel Volumen? Ich weiß, dass ihr jetzt wahrscheinlich du mir hier keine Geheimnisse verrätst, weil das wird ja rausgeblasen über den Internet-Ether, aber trotzdem wäre es ganz wichtig.
Sagen wir es einmal so. Firmenkunden sind sehr interessant, weil natürlich eine juristische Person, eine Person in einer Kapitalgesellschaft vor allem mehr Volumen oder höheres Volumen abwickelt, als jetzt zum Beispiel ein Privatanleger, der einen Sparplan hat mit 500 Euro im Monat, nur jetzt einmal laut gesprochen.
Ja.
Also natürlich gibt es hier dementsprechende Gewichtungsunterschiede. Und man kann sich das natürlich dann, denke ich, auch fortspinnen, wohin das dann auch geht. Aber je mehr Unternehmenskunden wir haben, desto wertvoller sind natürlich auch exakt jene Kunden, weil das sind Unternehmer sind generell sehr loyale Kunden.
Wir machen ja einmal ein System. Aber wie viel, keine Ahnung, kannst du mir sagen, wie viele Firmen ihr betreut oder wie viel Prozent es gestiegen ist oder irgendeine Form von Ansatzpunkt?
Sagen wir es einmal so, ohne dass wir uns jetzt zu viel aus dem Fenster rauslehnen. Der Zuwachs an Unternehmen gemessen an den Privatkunden, der ist schon beinahe im zweistelligen prozentuellen Bereich. Also der Zuwachs, der hier passiert.
Relativ zu den Privatkunden.
Exakt.
Also was das Volumen betrifft oder was die Anzahl der Kunden betrifft?
Was einmal die Anzahl der Kunden betrifft und natürlich, wenn du es dann skalieren möchtest, auf die Umsatzzahlen oder auf die Volumen, die abgewickelt werden, natürlich dann umso mehr, weil, wie gesagt, ein Unternehmer wickelt ganz andere Kauforders in der Höhe ab als ein Privatkunde. In der Regel, aber wir haben natürlich auch dementsprechend vermögende Privatpersonen.
Ja. Also nur damit du mich nicht falsch verstehst, ich will dich da jetzt nicht festnageln wie Armin Wolf bei der ZIP2, ja, sondern ich muss halt raus ein bisschen was rauskitzeln, weil du sagst Paradigmenwechsel, dass man das wirklich auch merkt, dass es da eine Nachfrage gibt. Gehe ich recht in der Annahme, dass der Großteil dieser Nachfrage tatsächlich für Bitcoin einfach als Bilanz, als Treasury Asset ist?
Ja, zu 98% ja. Und das ist auch so der Grund, warum Unternehmen sich Bitcoin öffnen. Man begegnet Bitcoin, man legt sich Bitcoin in die Bilanz rein. Bitcoin wird in der Regel, ich bin jetzt kein Steuerberater, aber in der Regel im immateriellen Anlagevermögen bilanziert, wo normalerweise Intellectual Property, also Patentrechte beispielsweise, bilanziert und eingegliedert werden. Aber es hat natürlich auch den Punkt Kapitalbeschaffung, gerade für Startups kann das interessant sein, die zum Beispiel in einer sehr heiklen Phase ja versuchen, ihr Business zu etablieren, vielleicht einen kleinen Bitcoin-Bestand aufzubauen. Auch da hat es ja durchaus den einen oder anderen Fall gegeben, der hier auch als Musterbeispiel gilt. Auf der anderen Seite natürlich profitieren Unternehmen auch mit dem langfristigen Zugang, dass sie mit Bitcoin auch natürlich den Kapitalzuwachs verzeichnen. Ja. Mhm. Der am Ende des Tages auch steuerneutral erfolgt, weil solange Bitcoin nicht abgestoßen wird vom Balance Sheet, fällt am Ende des Tages ja auch keine Körperschaftssteuer beispielsweise an oder sonstiges. Also so kann ein Unternehmen in der Regel einen Wertzuwachs verzeichnen, wenn Bitcoin, sagen wir jetzt mal, weil es im Schnitt 20-30% jährlich steigt an Wert, hier das Eigenkapital insofern beeinflussen, dass hier einfach Wert geschaffen wird und sollte sich das Unternehmen entscheiden, Bitcoin zu verkaufen, um mit diesem Bestand weiter wirtschaften zu können im Unternehmen, dann kann das natürlich auch dementsprechend die Eigenkapitalquote am Ende des Tages auch erhöhen. Aber es ist großteils der Unternehmen die Motivation zu diversifizieren. Ganz ein wichtiger Punkt. Krisenvorsorge ist ein großes Stichwort. Also auch hier sich bewusst zu machen, dass ich in ein machtneutrales Asset einen gewissen prozentuellen Anteil schiebe, das dezentral, knapp, begrenzt und rar ist. Auch das ist eine sehr, sehr starke Motivation von vielen Unternehmen. Und was ich besonders interessant finde, ist, und du kennst wahrscheinlich auch diese Grafik, wenn man sich die Marktkapitalisierung anschaut, also diesen Chart, diese Grafik, wo Bitcoin ein kleiner oranger Punkt in der Landkarte ist und Immobilien mit 53 Trillionen US-Dollar und so weiter hier einen großen Raum einnimmt, Anleihen und so weiter.
Billionen auf Deutsch, ja.
Billionen auf Deutsch, Trillionen in Englisch gesprochen, ja. Trillions, exakt. Dann merken wir und ich schon, dass 60% der Mittel, mit denen Unternehmen Bitcoin kaufen, die kommen von bestehenden Vermögenswerten.
Mhm.
Das bedeutet, es wird umgeschichtet.
Ja, das ist interessant.
Und das ist ein extrem spannendes Faktum. Das bedeutet, man sagt, okay, ich habe zum Beispiel ein Portfolio, das besteht aus Immobilien, vielleicht unterschiedliche Zinshäuser, Wohnungen, was auch immer. Ich habe Edelmetalle und da gibt es drei Trends. Trend Nummer eins, es werden Immobilien verkauft und Bitcoin gekauft. Trend Nummer zwei, es werden Edelmetalle, Stichwort Gold, verkauft und es wird Bitcoin gekauft. Und Trend Nummer drei, es werden Aktien verkauft und Bitcoin gekauft. Und dieser Mittelherkunft des Kapitals, das existiert, es wird einfach umgeschichtet. Und die restlichen 40% sind liquide Mittel, die in unter Anführungszeichen an der Seitenlinie stehen, die aus operativen Tätigkeiten generiert werden.
Es werden Euro verkauft und Bitcoin gekauft.
Exactly.
Das ist extrem spannend, weil das ist natürlich was anderes, als man jetzt auf den ersten Blick im Kopf hat. Ja? Am ersten Blick im Kopf hätte ich halt Umschichtung von eben liquiden Mitteln. Und das Tolle an Bitcoin ist gleichzeitig liquide und langfristige Reserve. Ne? Also du kannst es relativ schnell wieder umschichten, nur jederzeit kannst du Bitcoin kaufen und verkaufen. Das kannst du natürlich mit Aktien fast jederzeit machen, mit Gold. Kommt drauf an, in welcher Form du es hältst, mit Immobilien gar nicht. Also Immobilien sind ultra illiquide. Aber da ist Bitcoin eine Alternative, wenn du sagst, okay, das Ganze hat auch zu tun mit neutralem Asset in einer Krise. Eine Krise im Sinne von auch durchaus einer Sicherheitskrise, die wir derzeit haben. Dann macht es natürlich Sinn, dass du aus einer Immobilienanlage in eine derartig digitale mobile Anlage gehst.
Das ist richtig. Und ein zusätzlicher Punkt ist natürlich auch, wenn man sich diese Strukturen anschaut, die Kundenstruktur. Das sind in der Regel sind es familiengeführte Unternehmen in der zweiten, dritten Generation. Das heißt, es wird hier sehr sorgfältig abgewogen. Die Entscheidungen werden jetzt nicht aus einer Emotion heraus getroffen, sondern man richtet sich für die Zukunft aus. Das Unternehmen, je nach Geschäftsmodell und je nach Branche, richtet sich für die Zukunft aus und gibt eben dieser Ausrichtung den Anlass, Bitcoin aufzunehmen und Bitcoin mit offenen Armen auch zu empfangen. Und die prozentuelle Gewichtung ist natürlich unterschiedlich, keine Frage. Die kann zum Beispiel bei jemandem 1% sein, bei dem anderen Unternehmen 15%, bei dem anderen vielleicht 30%. Die Gewichtung ist unterschiedlich, aber der Ansatz ist der gleiche. Und ein weiterer Vorteil, würde ich einmal sagen, den auch ein KMU hat, ist, dass er enorm wendig ist. Mhm. Ein familiengeführtes Unternehmen ist enorm agil. Die Entscheidungen werden überlegt getroffen, aber die werden zeitnah getroffen. Und wenn die Entscheidung getroffen wird, Achtung, wir wollen beispielsweise, nur laut gesprochen, 10 Kilo Gold verkaufen aus unserem Bestand heraus, und mit diesem frei werdenden Kapital möchte ich Bitcoin kaufen, dann ist das in der Regel eine Entscheidungskette, die sehr kompakt ist und am Ende des Tages auch rasch passiert. Und wo wir dann auch anknüpfen, und das finde ich persönlich enorm spannend, wie wir das auch handhaben. Also ich würde mal sagen, ich würde uns als Bitcoin Powerhouse bezeichnen.
Mhm.
Warum? Weil wir alle Kundenbedürfnisse am Ende des Tages bewerten und zufriedenstellen können. Es beginnt ja schon, gerade bei juristischen Personen, du musst ja im Prinzip das Unternehmen im Onboarding-Prozess, Sorgfaltspflicht und so weiter, du brauchst ja Dokumente, diese Dokumente im Onboarding-Prozess müssen geprüft werden. Und wenn es dann um die Mittelherkunft geht, Stichwort zum Beispiel Goldverkauf oder Immobilienverkauf und was auch immer, dann werden ja diese Dokumente von unserer Compliance dementsprechend geprüft, um auch diese Mittel dann freizugeben, damit der Kunde dann auch dementsprechend seinen individuellen Transaktionswunsch nachkommen kann. Und dieses Konstrukt, das wir rasch prüfen, weil wir ein kompaktes, enorm kompetentes Team haben, auch in der Compliance, gepaart mit der Agilität eines KMUs ist ein perfekter, umschlagbare Kombination. Und das, denke ich, ist eine große Komponente unseres Erfolgs und warum auch sehr, sehr viele Unternehmen auf uns zugehen und, wenn sie bei uns anbocken, auch langfristig bleiben.
Genau deswegen, das merke ich eben auch als Unternehmer selbst, dass man als Firma oft nicht so, wie soll ich sagen, man sucht sich das sorgfältiger aus, mit wem man zusammenarbeitet und welche Plattform man nutzt. Das ist jetzt nicht die Frage, zahle ich auf Kryptobörse A ein bisschen Promille weniger an Gebühren, sondern da geht es um ganz andere Dinge, wie du richtig sagst, ja, Mittelherkunft, Compliance etc., dass das alles Hand und Fuß hat, weil das Letzte, was du haben möchtest, ist down the line irgendwelche Scherereien.
Exakt, und ein klassisches Beispiel. Ein Unternehmen aus Oberösterreich, ja, kontaktiert mich, ja, weil sie beispielsweise...
Aber nicht der FACC.
Das war jetzt nicht die FACC, genau, aber ich möchte jetzt, wie gesagt, keine Namen nennen.
Nein, ich sag's nur, deswegen sage ich extra dazu.
Punkt, ja. Nico, ja, aber oberösterreichisches Unternehmen kontaktiert mich, wird auf uns aufmerksam, vergleicht, das heißt, es wird hier geschaut, okay, ich habe als Unternehmen mich entschlossen, Bitcoin zu kaufen. Wo mache ich das? Wo habe ich den besten Anknüpfungspunkt? Welche Angebote gibt es da draußen? Da hatte ich einen ganz konkreten Fall. Da war die Anfrage gegeben. Danach war ein 45-Minuten-Videocall avisiert, wo wir einfach über Thematiken gesprochen haben. Also auch, dass du den Kunden kennenlernst, welche Ambitionen hat der Kunde, was ist ihm wichtig. Und dann hat sich der Kunde tatsächlich fast einen Monat Zeit gelassen, weil er sich, wie gesagt, ein Bild von der gesamten Angebotslage machen wollte und hat sich dann natürlich auch für uns entschieden, mit uns hier als Partner an der Hand den Weg zu Bitcoin auch zu gehen. Und da waren, würde ich mal behaupten, ein paar wesentliche Punkte ausschlaggebend. Aber ich denke, wichtig ist, dass man auch Gesicht zeigt und so digital natürlich Bitcoin ist und das, was wir als Broker machen, dass wir im Prinzip digital agieren, so wichtig und umso wichtiger ist es am Ende des Tages, gerade auch bei juristischen Personen, bei Unternehmer, aber auch bei sogenannten High Net Worth Individuals, also vermögenden Privatpersonen, Gesicht zu zeigen und persönlich sich mit dem Kunden auch an einen Tisch zu setzen und auch kennenzulernen, welche Ambitionen hat er und welche Motivation hat er, welche Vorstellungen hat er auch beispielsweise, um auch dann am Ende des Tages das Onboarding und auch die Anbindung so zu gestalten, dass es zu seiner Zufriedenheit abläuft. Und ich würde mal sagen, da arbeiten wir wirklich grandios in diesem Setup, wie wir es leben. Und ich denke auch, dass auch hier die Zahlen dementsprechend hier auch die Zufriedenheit messbar machen, wenn man eben über Kundenzuwachs spricht und wenn man auch hier darüber spricht, dass man loyale Kunden bindet. Aber wie gesagt, ich finde es halt persönlich sehr, sehr spannend, dass man einfach sieht, dass hier dieser Paradigmenwechsel im Sinne von Kapitalumschichtung stattfindet, weil den hatten wir, wie ich glaube, vor einem Jahr bei dir war, nicht. Also so ehrlich muss man sein, da war ja für einen Unternehmer damals Bitcoin nicht wirklich relevant oder spruchreif. Ja. Wie gesagt, das hat sich dann eben mit Anfang 24 dann schon dramatisch zum Positiven verändert. Das muss man schon sagen.
Ich weiß gar nicht, gab es die ETFs schon, als wir gesprochen haben?
Ich bin jetzt auch noch gerade im Überlegen, wann wir uns unterhalten haben. Aber ich glaube, das war 23. Kann das sein, dass es 23 war, Ende 23?
Oder waren wir nicht mehr sicher, weil sie es angekündigt haben? Im Jänner 24 wurden sie zugelassen.
Ich glaube, bei unserem letzten Podcast waren sie gegebenenfalls kurz draußen.
Ja.
Aber wie gesagt, es hat eine Vorlaufzeit gedauert. Ja. Und man sieht halt einfach, dass damals, wie gesagt, in Unternehmen an sich Bitcoin nicht wirklich interessiert hat. Und das hat sich natürlich geändert.
Es muss auch erstmal die Story erzählt werden. Da müssen wir solche Podcasts, da müssen die Leute sich, was Bitcoin bringt, erstmal reinziehen, 200 Folgen. Ja, das dauert.
Aber, ja. Also vielleicht das eine oder das andere ist natürlich, dass sich die Rahmenbedingungen ändern.
Ja.
Ich glaube, jetzt zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Zölle anschaut, also die Tarifgeschichte in den USA, die Unsicherheit, die wachsende Unsicherheit, dann veranlasst das viele Unternehmen, sich beispielsweise auch Gedanken zu machen, wie kann ich mein Kapital als Unternehmer unter Anführungszeichen absichern, nicht nur die Inflationsabsicherung, sondern auch am Ende des Tages auch ein machtneutrales Asset wie Bitcoin zu halten, das unabhängig jedweder Staaten auch agiert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Und wenn du bereits sagst, dass es offenbar Kunden gibt, Firmen oder High-Net-Worth-Individuals, die von Gold auf Bitcoin umschichten, Ich glaube, Immobilien auf Bitcoin hast du das letzte Mal schon kurz erwähnt. Ich kann mich erinnern.
Ja.
Dann hast du ja eh auch diesen, da hast du ja bereits eine Kundenschicht, die auf Neutralität bei ihrem Asset achtet, ja. Und dann vielleicht sogar noch, wenn es um Immobilien geht, noch mehr achtet. Frage. Die Geschichte jetzt, Bitcoin ist ja weiterhin extrem volatil. Und der Preis kann rund um irgendwelche Trump-Zollschocks oder sonstige Geschichten, wie wir gesehen haben, in die Knie gehen, auf eine Art und Weise, wie selbst sozusagen langfristige Bitcoin-Beobachter noch immer schlucken müssen. Ja? Merkst du das dann emotional? Bekommst du da Anrufe, Nachrichten? Wie ist das?
Das ist eine super Frage.
Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io.
Ja, schon. Aber die Nachrichten und die Nachfragen, die mich oder die uns erreichen, ist eher, Achtung, ich möchte jetzt kaufen.
Mhm.
Das bedeutet, die Anleger, egal ob das Privatanleger sind oder Unternehmer sind oder speziell vermögende Privatpersonen sind, die warten nur darauf. Das bedeutet für mich, man bildet sich weiter. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass man einfach hier sich mit Bitcoin auf einer Ebene beschäftigt, dass einem gewissermaßen etwaige Drawdowns nicht aus dem Markt spülen lässt. Es gibt den Report zum Beispiel von River aus dem Jahr 24, wo du zum Beispiel auch die Halterstruktur siehst. Und ich glaube, waren das 69,7 oder 69,8, also fast 70% der Bitcoin-Halter sind sogenannte Individuals.
Ja, also Menschen.
Also Menschen, ja. Und was man dann gesehen hat, auch im selben Jahr, 2024, wer hat verkauft? Das waren, die meisten Bitcoin wurden von Menschen verkauft, wie du sagst, beispielsweise. Dann hatten wir, ich glaube, das waren 500.000 Bitcoin, Adam Riese. Dann hatten wir Staaten, die Bitcoin verkauft haben. Ich glaube, das waren 65.000 oder 65.000 Bitcoin, die 24 verkauft wurden. Darunter war eben Deutschland mit 50.000 Bitcoin. Und wer hat gekauft? Und gekauft hat 2024 Institutionelle und Unternehmen. Das bedeutet, es gibt hier, würde ich mal sagen, auch ein Neuaufbau oder eine Neuausrichtung der Halterstruktur. Mhm. Und die Bitcoin am Ende des Tages wechseln aktuell, und das, wie gesagt, das sehe ich in der ersten Reihe fußfrei, sehr stark den Besitzer hin zu juristischen Personen und zu vermögenden Personen, was ich insbesondere spannend finde. Dass man zum Beispiel, wenn, du hast angesprochen, ja, den Zollschock und so weiter, ja, wenn hier die Märkte sensibel reagieren, beim konventionellen, an der Börse spricht man von einem Bärenmarkt, wenn du, glaube ich, 20% genau. Korrekturen hast, richtig? Ja. Bei Bitcoin wahrscheinlich würde man von einem Bärenmarkt sprechen, wenn es bei, weiß ich nicht, 50 oder 55%
ja,
ist.
Ja.
Aber man merkt, sollte hier, wenn hier eine korrektive Phase einsetzt, dann triggert das einen unfassbaren Kaufdruck der Kunden. Und vor allem bei Unternehmer und bei vermögenden Privatpersonen. Das bedeutet auch für mich als Interpretationsrückschluss, ja, ist das schon für mich auch der Punkt, dass ich sage, okay, natürlich Privatanleger kaufen genauso, haben natürlich andere Mittel am Ende des Tages und unter Anführungszeichen vermögende Privatpersonen und Unternehmen, die in der Regel größeres Kapital oder die größeres Kapital an der Seitenlinie haben, nutzen dann solche Rücksetzer, um dann noch einmal die Position zu vergrößern. Und dieses Phänomen, das sehen wir auch aktuell gerade jetzt. Ich hatte gestern, wie ich angereist bin aus Graz, in Wien noch einen sehr, sehr interessanten Termin bei einem Kunden von mir. Und da hatten wir uns am Abend bei einem Getränk zusammengesetzt und wir haben halt eben auch natürlich über die gesamte Marktlage gesprochen, auch über Bitcoin und die Entwicklungen rund um Bitcoin. Und der hat mich tatsächlich eben auch gefragt, weil was sind die Trends oder was sehe ich aktuell? Und das habe ich ihm exakt auch das Gleiche gesagt, was halt de facto der Fall ist, dass aktuell der Zeitpunkt ist, wo Unternehmer und High Net Worth Individuals, würde ich mal sagen, so das Double Down machen. Also die gehen hier noch einmal richtig ein. Und spannend fand ich eine Begegnung mit einem vermögenden Kunden. Das war für mich eine der spannendsten Begegnungen bis dato. Wir sprechen hier von jemandem, der, würde ich mal schon sagen, als Ultra-High-Net-Worth-Individual gilt. Das bedeutet, Ultra-High-Net-Worth-Individual, da sprechen wir von Nettovermögen Größe 30 Millionen.
Über 30 Millionen bist du schon Ultra-High-Net-Worth?
Ich denke. Ich glaube, über 30 Millionen Nettovermögen bist du Ultra-High-Net-Worth-Individual. Jedenfalls.
Ist das mit der Inflation angeglichen?
Gute Frage. So, dann soll man recherchieren. Aber es sind am Ende des Tages Privatpersonen, die signifikantes Kapital haben. Das kann sein, dass diese Person eine brillante Geschäftsidee gehabt hat, ein Business gehabt hat, das er aufgebaut hat, vielleicht eine Nische eben besetzt hat, das Business verkauft hat und gegebenenfalls einen Großteil in unterschiedliche Anlageklassen verteilt hat und sich entschließt, hey, Bitcoin wäre interessant, hier eine Beimischung zu machen. Nur wenn so eine Person eine Beimischung macht und lass es 1% sein oder 2% sein, dann hat das natürlich auch eine andere Tragweite am Volumen gemessen, wie wenn jetzt zum Beispiel ein KMU oder ein EPU beispielsweise Bitcoin kauft. Also die Kunden
sind einfach mehr Euros. Es sind einfach mehr Euros.
Es sind natürlich mehr Bitcoin, die gekauft werden am Ende des Tages. Und das finde ich bezeichnend. Und diese Persönlichkeiten, die ich jetzt anspreche, die nutzen eine Marktsituation wie jetzt.
Also in diesem Fall hast du es ganz konkret gesehen, der hat den Dip gekauft quasi.
Ganz konkret, und ich kann mich erinnern, das spielt ja noch mehr mit bei dieser einen Person. Aber ich kann mich ganz konkret erinnern, der hat gesagt, Raimund, wir müssen schnell sein, auch was das Onboarding betrifft, weil der Markt wird nicht auf uns warten. Das waren seine Worte. Das bedeutet wiederum, wir hatten den Onboarding-Prozess rasch abgewickelt, Mittelherkunftsnachweisprüfung rasch abgewickelt und er konnte rasch handeln und er konnte rasch seine Transaktionswünsche umsetzen. Aber das sind halt dann so Aussagen, die natürlich auch bei mir im Hinterkopf dann schon auch noch hängen bleiben, weil wenn jemand, der ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, der sich geschäftlich, beruflich aufgestellt hat, Bitcoin adaptiert, also auch als Privatperson, dann finde ich es sehr, sehr spannende Entwicklungen, die wie gesagt stattfinden. Und das sind auch Personen, die zum Beispiel eine Geschäftsidee gehabt haben, das hat er mir auch gesagt. Er hat gesagt, am Anfang belächeln sie dich, dann bekämpfen sie dich und dann kopieren sie dich. Mhm. Und nur um auf das anzusprechen, das lässt auch schon auf das Mindset solcher Personen Rückschlüsse zu. Das sind smarte Personen, das sind smarte Persönlichkeiten, die es geschafft haben, aus einer Geschäftsidee beispielsweise ein Business zu skalieren, das natürlich einen Nutzen stiftet, das dementsprechend profitabel ist. Und ich glaube, das sind auch am Ende des Tages auch Persönlichkeiten, die dann auch das Potenzial von Bitcoin erkennen, weil bei Bitcoin ist es ja ähnlich. Wie wird Bitcoin auch heute von der Gesellschaft gesehen? Ich denke, das ist schon, da sind wir wahrscheinlich noch in der Phase, wo man belächelt wird. Und das finde ich auch sehr spannend, ne? Dass es hier gewissermaßen auch Verbindungen gibt dazu.
Absolut. Ich habe schon die ganze Zeit, während wir hier sitzen, habe ich diesen Gedanken, dass für viele Menschen jetzt erst Menschen, und am Ende des Tages sind ja auch Unternehmen Menschen, ja? Vor allem die, von denen wir hier reden, also das sind ja, wie du sagst, keine Konzerne, sondern meistens eben familiengeführte KMUs und High Net Worth Individuals sowieso, dass wir jetzt erst in eine Phase kommen, wo dank den ETFs, der Trump-Geschichte, Reserve etc., einfach immer weniger Menschen ernsthaft glauben, dass das Ding wieder verschwindet, dass das Ding auf Null geht. Ich habe das schon oft erzählt, ich stehe dazu, auch wenn es peinlich ist. Für mich war der Punkt erst 2020 erreicht zum Beispiel. 2020 ist Bitcoin auf 3000 gegangen. Und ich bin noch extrem nervös geworden, weil ich auch mental woanders war und mich damit nicht beschäftigt hatte. Und dann kam der Moment, wo es plötzlich wieder zurückgekommen ist. Und ich mir gedacht habe, das gibt es nicht. Seit 7 Jahren schaue ich dem dabei zu, wie es permanent runter, rauf, aber es geht immer weiter rauf, als es runtergegangen ist. Und es ist dann schon wieder losgegangen. Und das war für mich der Moment, wo ich für mich entschieden habe, das geht nicht auf Null. Und wenn du dann aber entschieden hast, es geht nicht auf Null, dann hat das Konsequenzen. Das heißt, du musst, das bedeutet etwas. Das bedeutet im banalsten Sinne, dass du quasi einen Seat on the Table haben willst, ja, dass du mitmachen möchtest.
Das ist richtig. Ich denke, dass es valide ist. Und schau dir zum Beispiel auch, wenn man sich den Budgethaushalt anschaut von Staaten, Österreich zum Beispiel. Oder wir hatten
da schaue ich lieber nicht hin.
Wenn man das machen möchte, ja, kann man machen.
Kurze Side Note, ja, ich bin ja auch in Österreich als Wirtschaftsexperte bei Puls24, gerne einschalten, jeden Dienstag zum Mittag, ja. Ich bin jetzt praktisch jede Woche dort gesessen und gesagt, das Budgetdefizit hat sich verdoppelt.
Ja, genau, richtig.
Die Schulden haben sich verdreifacht. Ups, was ist da passiert? Ja? Wir werden doch da veräppelt. Das gibt's doch nicht.
Aber das ist ja der Punkt, nicht? Aber nicht nur in Europa. Schau dir zum Beispiel, Und schau dir zum Beispiel das Budgetdefizit dann in den USA, ja, auch in China. Ja? Also das kommt ja von woher am Ende des Tages. Und ich glaube halt auch, dass die Unternehmer, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen, sondern die beobachten natürlich auch die politische Landschaft sehr, sehr genau. Und merkt natürlich auch, wenn zum Beispiel der Finanzminister sagt, okay, Achtung, das Budget doch ist doch etwas größer, als wir es vielleicht gestern angenommen haben. Man wäre, würde ich ja mal sagen, ja grob fahrlässig, wenn man auch dann sein Geschäftsmodell oder auch zumindest sein Treasury-Management auch dahingehend nicht adaptiert und dann eben auch Bitcoin hier reinnimmt als Gegenpol zu einem inflationären System am Ende des Tages, dass er wie ein Fass ohne Boden am Ende des Tages auch agiert. Und da glaube ich halt schon, ist das Mindset auch von Unternehmern dahingehend viel stärker ausgeprägt. Das bedeutet, man knüpft hier, glaube ich, doch sehr stark die Verbindung von beispielsweise Budgetdefizit auf der einen Seite, das jährlich, das ist, glaube ich, jetzt das dritte Jahr in Österreich hintereinander, wo man ein Budgetdefizit hatte. Ich glaube, das ist das erste Mal nach 45, wo wir so eine Situation haben. Und das macht natürlich mit einem Unternehmer was. Und das hängt auch von den Branchen ab. Und gestern zum Beispiel das Gespräch mit einem Kunden von mir, der kommt aus der Immobilienbranche. Und die Immobilienbranche, das kann man schon sagen, die machen bei uns als Kundenstamm, als Unternehmenskundenstamm, würde ich einmal sagen, 20-25% aus. Das bedeutet, es gibt eine Affinität aus der Immobilienbranche, auch Bauwesen hin zu Bitcoin. Weil hier einfach natürlich auch gesagt wird, unter Anführungszeichen, die Immobilie natürlich ist immobil, ist nicht liquide. Versuch heute mal ein Zinshaus in Wien zu verkaufen. Das kann bis zu 3 Jahren dauern, bis so ein Deal oder bis ein Käufer auch gefunden wird.
Das ist ein Problem, das ich ja Gott sei Dank nicht habe.
Wer hat, ja genau richtig, also wer hat solche Probleme? Also wenn man solche Probleme hat, ist natürlich auf der einen Seite vielleicht ein Luxusproblem, auf der anderen Seite wird es dann gefährlich, wenn dein Geschäftsmodell darauf basiert und fußt.
Probleme sind immer subjektiv. Du kannst 30 Milliarden haben und trotzdem das Leben hassen.
Aber zum Beispiel, er hat mir erzählt eben, dass die letzten 5 Jahre, wo sie auch erfolgreich unter Anführungszeichen auf dem Immobilienmarkt agiert haben, wo dementsprechende Zinshäuser an den Markt gebracht wurden und auch erfolgreich vermittelt und verkauft wurden. Diese Zeiten sind vorbei.
Ja.
Diese Zeiten sind vorbei.
Man muss dazu auch sagen, was ich habe ganz generell, bemühe ich mich wirklich aktiv, zum Beispiel in meiner Rolle als Moderator, wirklich so viele spannende Events außerhalb der Bitcoin-Branche zu machen. Bei den Banken, bei den Immobilien. Warum? Es ist immer wichtig, diesen Blick draußen zu haben. Ja, ich komme ja aus der klassischen Finanzwelt sozusagen. Ich habe da genug Leute und sowohl was jetzt, keine Ahnung, Fonds betrifft, aber eben auch Immobilien und Banken. Und warum ist das aus mehreren Gründen interessant? Erstens, weil ich das bekomme, was du vorher erwähnt hast, diesen Außenblick. Jetzt war ich zum Beispiel beim Ö3 Podcast Award. Übrigens nochmal, vielen lieben Dank und ein großes oranges Herz an alle, die abgestimmt haben und gewotet haben beim österreichischen Rundfunk, beim Öffentlich-Rechtlichen. Ich war jetzt zum dritten Mal, waren wir unter den ersten 20 von 1400 eingereichten Podcasts auf Platz 11 dieses Mal. Und das wird zugemacht, dann wird nominiert und nachher ortet die Jury noch, je nachdem, wie es ihnen gefällt. So, also das, da gibt es ja gewisse, wie soll ich sagen, Möglichkeit der dynamischen Anpassung.
Ja? Das hast du gut formuliert, ja. Situationselastisch, wie du schon heißt.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, meine Vermutung ist, dass was die das Abstimmungsverhalten betrifft, ich wahrscheinlich sogar weiter oben war als auf Platz 11. Würde ich, also soweit lehne ich mich aus dem Fenster, weil die Bitcoin-Community ist groß und stark und sehr sehr, sehr, sehr enthusiastisch. Aber es passt halt dort nicht rein. Also das ist halt, das sind halt wirklich Wald- und Wiesen-Podcasts von Yoga, also sehr viel ist Yoga, Mindset, Erfolg, Success, ja. und dann ist halt auch viel Essen, Kochen, das finde ich irgendwie sympathisch, ist alles sympathisch, ja. Familien, Zusammenleben. Gewonnen hat eine wirklich lustige Truppe aus Salzburg, die so Comedy machen, Comedy verstehe ich auch gut, ja. Und die ganz Großen, so die Geschichtspodcasts und so, die machen da gar nicht mit, ja. Die haben das nicht nötig. Was ich damit sagen will, ist, was ich mache, mit was Bitcoin bringt, die Nummer 1 unter den Finanzen, die Nummer 1 unter der Wirtschaft, das checken die überhaupt nicht, das kriegen die überhaupt nicht mit. Die haben den null Bezug dazu. Ich hatte einen, der war aber auch da, der Lukas Zinnagel, der ist genauso ein Unternehmer, wie du es erwähnt hast. Der hat seinen Exit gehabt, der hat einen Bezug zu Geld und zum Markt und der war schon vorher bei Bitcoin. Ja? Aber sonst ist das so. Und bei den Immobilien ist es auffällig, dass die quasi, das sind genau das Gegenstück zu dem, was wir sind. Die sind extrem, also als die Zinsen gestiegen sind, vor, wann sind sie gestiegen? Vor
2022, oder? Ich glaube, ja. 2020, 2021 war Covid und dann ist es im Prinzip schon durch die Decke gegangen.
Naja, der Bitcoin- und Kryptomarkt hat die Zinswende an einem Nachmittag eingepreist.
Ja, das ist richtig.
Und die Immobilien sind immer noch nicht damit fertig. So. Also der Immobilienmarkt ist aber logisch, aufgrund der gesamten Laufzeiten, die da solche Projekte haben, das dauert einfach.
Das ist aber vielleicht doch ein Anknüpfungspunkt, weil jemand, der mit Immobilien arbeitet, der in der Regel arbeitet der über eine lange Zeitspanne, ja. Entwickelt Immobilien beispielsweise, das ist ein langfristiger Prozess, also mit einem langen Ausblick. Bei Bitcoin ist ja das Gleiche. Das heißt, die meisten Unternehmen, die kaufen ja auch nicht heute Bitcoin, um es beispielsweise in einem halben Jahr oder in einem Monat wieder zu verkaufen, sondern es wird hier langfristig praktisch eben Positionen bezogen und aufgebaut, um sich hier abzusichern am Ende des Tages. Da gibt es durchaus Parallelen. Natürlich war, glaube ich, gerade die Immobilienbranche sehr spekulativ in den letzten Jahren, weil du, wie du richtig sagst, in der Nullzinspolitik, du hast, da wurden auch Millionäre geschaffen. Mit wenig Eigenkapital hast du hier praktisch eben ein Vermögen aufbauen können und dementsprechend hier den Hebel ansetzen können.
Du hast auch gesehen auf Social Media, nicht in Amerika, das ganze House-Flipping war ja ein Megatrend, ja.
Richtig. Also das hat schon auch einen spekulativen Ansatz gehabt. Und ich glaube halt schon, dass viele Immobilien-Gurus daraus auch gelernt haben, auch natürlich de facto aufgrund der Zinspolitik sehen, okay, dieses Fix und Flip beispielsweise Modell funktioniert jetzt nicht mehr, weil ich auch die Käufer gar nicht habe, einerseits. Ich möchte einen Teil davon, oder ich verkaufe sogar, ich verkleinere vielleicht sogar mein Portfolio und verkaufe Immobilien und baue mir Bitcoin-Positionen eben auf. Muss mich nicht um Instandhaltungskosten kümmern, muss mich nicht um irgendwelche laufenden Kosten kümmern beispielsweise. Mir ist am Ende des Tages auch relativ egal, ob jetzt da irgendwelche thermischen Sanierungen vorgeschrieben werden oder nicht. Das heißt, ich habe hier auch beispielsweise die Möglichkeit, hier über Nässe zu verfügen, was am Ende des Tages auch in der Eigenverwahrung bei mir ist, wo ich die Kontrolle ausübe und nicht jemand externer oder exogene Faktoren hier den Markt beeinflussen. Das denke ich schon, da gibt es Überschneidungen und das denke ich ist auch ein Grund, warum Immobilien und das Bauwesen sehr affin ist dafür. Aber am Ende des Tages muss man schon sagen, so vielfältig Bitcoin ist, so vielfältig sind doch natürlich die Unternehmer. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Branchen, die auf Bitcoin aufmerksam geworden sind und die einfach peu an peu Position beziehen. Es gibt zum Beispiel auch, ich hatte ein Gespräch mit einem Autohaus zum Beispiel in der Steiermark und das sind dann durch die...
Klassisches KMU eigentlich. Also klassisches doch KMU-Liga wird es nicht mehr. Ne?
Aber sehr spannend. Und wenn du dann zum Beispiel mit dem Kunden dort vor Ort auch sprichst, was hier vielleicht auch die Sorgen sind, ja, eines Autohauses. Das sollte man sich ja auch einmal hinterfragen, wie auch das Kundenverhalten ist.
Was sind denn die Sorgen eines Autohauses?
Naja, du hast ja gewissermaßen eine Monopolstellung ausgesetzt. Wenn du jetzt da, nimm an, du hast ein, zwei Marken, ja, die du am Ende des Tages halt verkaufst und vertreibst, dann bist du auch an der Lieferkette, an den Import sehr stark abhängig. Und am Ende des Tages hast du die Gewinnmarge sukzessive nimmt die immer stärker ab. Du hast natürlich dann auch die Vorgabe, am Ende des Tages Verkäufe zu tätigen, um wirtschaftlich rentabel zu bleiben. Was mir in Erinnerung geblieben ist in diesem Kontext: Wir sind durch das Autohaus gegangen und da waren überall diese großen SUVs und ein paar kleine Kompaktautos. Und ich habe den gefragt, habe gesagt, welche Autos verkauft sie? Verkauft sie wirklich diese SUVs, die 65.000 Euro kosten? Kann sich das heute wer leisten? Und sagte zu mir, nein. Also mittlerweile hat sich das Kundenverhalten auch dahingehend so stark geändert, dass Leute lieber Kompaktautos kaufen, die 25.000, 30.000 Euro kosten beispielsweise. Die SUVs um 60.000, 65.000, die bleiben am Ende des Tages übrig, weil sie keiner kaufen oder finanzieren möchte. Und dann mal die zweite Frage von mir, eigentlich naiv, aber es hat mich interessiert, prozentuell gesehen, wie viele Leute kaufen das Auto?
Ja.
Und wie viele Kunden leasen das Auto?
Ja.
Was glaubst du, Nico, wie das Verhältnis ist, von Kauf zu leasen?
Nachdem ja diese ganzen Autohäuser bzw. die Firmen dahinter in Wahrheit auch Banken sind, gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich 95% der Leute leasen.
Ja, richtig. 95% war es. Und das hat mich schon, würde ich mal sagen, schon auch gewissermaßen auch schockiert, dass auch Privatpersonen bereit sind, sozusagen ein Auto zu leasen. Das kann natürlich auch für das eine Modell passen, für das andere Lebensmodell vielleicht weniger passen. Aber man nimmt Verbindlichkeiten auf, um ein Vehikel zu haben, das einen von A nach B bringt, aus der Perspektive gesprochen, von einem Endverbraucher.
Aber man muss fairerweise dazu sagen, also wer ein Auto kauft, also wirklich als ein Ganzes, geht extrem selten zum Autohaus. Also das machst du, da kaufst du es dann gebraucht.
Zumindest oder Vorführer. Aber es hat ja doch, und das hat er mir auch gesagt, früher war es doch schon anders.
Ja, okay.
Vor Jahren, da sprechen wir wahrscheinlich vor 5 oder vor 10 Jahren, da glaube ich, das Verhältnis, glaube ich, 40-60. Also da hat man schon noch Autos gekauft. Aber das Kundenverhalten ändert sich und dementsprechend werden vielleicht auch weniger Deals geschlossen oder weniger lukrative Deals geschlossen. Ein Autohaus zum Beispiel schaut halt dann auch mit dem, was übrig bleibt, aus Autoverkäufen. Was mache ich damit? Und da kann es dann vorkommen, dass ein Teil dieser liquiden Mittel dann einfach in Bitcoin angespart wird.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt
und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Dieser Trend hin, ich meine, das ist ganz interessant, weil der Trend quasi zur Finanzierung generell im Leben, ja, Hashtag Klarna. Ja, also was Europa hat ein Fintech, ja, und das Fintech ist, finanziert dir deine Sneaker, ja, oder finanziert dir was, in Amerika kannst du inzwischen, haben sie jetzt einen Deal mit DoorDash, kennst du DoorDash?
Nein.
DoorDash, weißt du, was DoorDash ist?
Muss man klären.
Das ist wie Foodora. DoorDash ist Essenslieferung. Und du kannst jetzt quasi deine Salami-Pizza finanzieren, das ist kein Scherz. Ja, weil Amerika ja, was das betrifft, in dieser Fiat-Timeline schon weit fortgeschritten war, bevor das, also in Amerika gab es ja schon in den 90er Jahren, 80er Jahren gab es schon rollierende Kreditkarten. Ne? Deswegen hat ja der durchschnittliche Amerikaner 12 Kreditkarten, die ja alle am Limit fährt die ganze Zeit. Ja? Während wir ja ultrakonservative Sparer sind, die das eigentlich nicht machen. Also ich zahle meine Kreditkarte immer noch jeden Monat zurück, obwohl es das bei uns inzwischen gäbe. Und du kannst inzwischen bei uns, wenn du in eine Bank-App reingehst, ja, dann lächelt dir ein Bild von irgendwie den Malediven entgegen, ob du nicht jetzt schnell noch einen Kredit aufnehmen möchtest, um auf einen Urlaub zu fliegen. Und dasselbe gilt natürlich für Autoleasing, dasselbe gilt für, also klassisches Konsumverhalten, Stichwort Klarna. Und ist natürlich ein Zeichen unserer Zeit. Und dann finde ich es interessant quasi, dass diejenigen, wo das Geld dann ankommt, nämlich zum Beispiel ein Autohaus, dann wiederum quasi den Kreis schließt und zum härtesten Asset von allen und zum knappsten von allen zurückgeht und Bitcoin kauft.
Absolut. Und das meine ich auch damit. Das heißt, man sieht hier branchenübergreifend einfach ein Umdenken und das finde ich faszinierend. Und die Entwicklung, glaube ich, geht auch, oder die, ich sehe jetzt auch keinen Abschwung, was das betrifft. Also wenn sich jemand emotional verhält aufgrund von Korrekturen, die durch unterschiedliche Events zustande kommen beispielsweise, dann glaube ich, ist es auch eine gute Idee, Bitcoin im Ärmel zu haben. Weil
ja,
wenn man sich anschaut, welches Asset reagiert auf Schocks in der Regel am besten heraus, dann war das in der Vergangenheit meistens, 80% der Fälle immer Bitcoin. Da gibt es auch eine Grafik, die mir jetzt im Hinterkopf ist. Ich glaube, die war von irgendeinem BlackRock Report war das gewesen. Und da hat man geschaut, okay, das Event passiert an Tag X, Stichwort
ich
Covid.
Ich kann mich erinnern, das war.
Hast du das gesehen?
Ich glaube, es war, ich möchte jetzt falsch sagen, vielleicht war es Fidelity oder BlackRock.
Es war BlackRock.
Großen,
es war BlackRock.
Ja.
Aber ich weiß jetzt nicht, in welcher Report das exakt war, aber es war BlackRock. Und da hat man gesagt, okay, das Event, Covid oder Ukraine-Russland, das passiert an Tag X. 10 Tage danach, wie verhält sich beispielsweise der Markt, wo steht der Markt, also Aktien, Gold, Bitcoin, oder? Und da war, glaube ich, in 80% der Fällen immer Bitcoin ist immer hier als Sieger hervorgegangen. Also es passieren exogene Schocks, es passieren Schock-Events, die du auch nicht vorhersehen kannst. Und da magst du jetzt eben plausibel und smart sein, einfach auch Bitcoin zu halten und zu haben, damit man auch hier nicht unter Anführungszeichen hier seine Kapitalkraft wegrasieren lässt, wenn man in traditionellen Anlageklassen ist und verweilt über eine lange Zeitdauer, sondern da macht es auf jeden Fall auch Sinn. Und ich glaube, das haben auch viele Unternehmen auch verstanden. Und wir sprechen nicht davon, dass ein Unternehmen all in geht, aber
ist es schon mal passiert, dass jemand gekommen ist und gesagt hat, ich will so und so viel in Bitcoin investieren und du sagst, Junge, langsam bitte, ja, das ist zu viel?
Nicht direkt, aber ich hatte vor 2 Wochen ein Telefonat mit einem Unternehmer, der hat zu mir gesagt, ungelogen, der hat zu mir gesagt, ich habe 60% meines Kapitals bereits in Bitcoin.
In der Firma?
Exakt. Und ich überlege, hier noch aufzubauen. Das war vor 2 Wochen. Da habe ich mir auch gedacht, okay, also das heißt, aber in der Regel, wie gesagt, da wiederhole ich mich gerne, KMUs, familiengeführte Unternehmen, da wird abgewogen, da wird mit Bedacht, unter Anführungszeichen, geschaut, wie kann ich auch das Kapital, das ich über Generationen erwirtschaftet habe, das mit weginflationiert wird beispielsweise, oder durch Regulationsdruck es mir erschwert, mein Geschäftsmodell voll zu entfalten. Wie kann ich dieses Kapital, das ich mir über Generationen angeschafft habe, am Endeffekt am besten absichern und in die nächste Generation transferieren? Und wenn dann die Antwort oder die Lösung ist, ich nehme Bitcoin mit einer Gewichtung von 1%, 15, 20, 30, 40, was auch immer rein, dann soll es auch für diesen Anlassfall auch der richtige sein. Was mir auch noch im Hinterkopf geblieben ist, wenn wir auch von den Unternehmen sprechen, da ist mir auch ein Beispiel hängen geblieben, ein Kunde, der aus Deutschland auf uns zugekommen ist, Dieses Unternehmen befand sich in der 7. Generation. Und auch das sollte jeden, der sich hier auch deine Folge heute anschaut, auch zu denken geben, dass auch ein Unternehmen, das in der 7. Generation sich befindet, da sprechen wir im Prinzip, dass dieses Unternehmen, das war 1800 oder 1850 oder was auch immer, gegründet worden ist in diesem Kontext, sich auch entscheidet, Bitcoin mit in die Bilanz aufzunehmen. Das finde ich schon spannend. Und ich glaube, das sollte auch jedem auch zu denken geben, dass das kein Zock ist. Bitcoin ist kein Zock für Unternehmer. Bitcoin ist tatsächlich ein Hedge, ist ein Ass im Ärmel, das ich ausspielen kann, wann ich möchte, in welcher Situation ich das auch möchte. Und wo ich unter Anführungszeichen auch vordenke und in mein Geschäftsmodell, meine Unternehmen in die Zukunft projiziere, auch gedanklich und antizipiere, was wird sich verändern und welche Rolle kann beispielsweise Bitcoin in dieser Annahme, die ich habe oder in der Ausrichtung, die ich vorhabe, wie kann mich hier Bitcoin unterstützen?
Ich glaube, es läuft alles darauf hinaus und das hast du wunderbar beschrieben, dass ich glaube, es wird immer klarer den Menschen oder auch den Unternehmen, dass es dieses neutrale Asset braucht. Das brauchen wir auch auf einer Makroebene, auch wenn du ganz rauf eskalierst auf Weltwährungsebene. Ja, ich glaube, man merkt das auch jetzt zum Beispiel daran, dass der Vorläufer von Bitcoin, das klassische Gold, massiv ralliert, weil eben diese Unsicherheit in der Welt ist und das passiert, was eigentlich die Goldbugs schon lange gesagt haben, dass das irgendwann einmal passiert, wenn wirklich also die Reibungen auch zwischen den Machtblöcken zu groß werden. Und das dann natürlich ich meine, ganz ehrlich, der Trump macht fängt einen Handelskrieg an mit am Montag Zölle, am Dienstag keine Zölle, Mittwoch wieder Zölle, Donnerstag Golf spielen, Freitag wieder Zölle, was auch immer, ja. Aber zwei Wochen vorher macht er Bitcoin-Reserve. Ich meine, alleine die Gewichtung in der Entscheidung des Weißen Hauses, ja, zu signalisieren, wir sind, was das betrifft, als Nation schon mal abgesichert, okay. Und das dann wiedergespiegelt auf die Frage, wenn du Bitcoin ernst nimmst, hast du eine Konsequenz? Und es nehmen halt immer mehr Leute ernst, offenbar. Und das finde ich extrem spannend, dass du uns diese Einblicke da geben kannst.
Das ist richtig. Zum Beispiel, was ich auch da spannend finde, ist, dass Unternehmer sich auch öffnen, auch zugänglich werden, sich das Thema auch zu erklären zu lassen. Weil wenn du dir zum Beispiel jemanden anschaust, Nico, der ein erfolgreiches Business aufgebaut hat, der ist in der Regel jemand, der innovationsgetrieben agiert, der Vision hat, der eine Idee hat und der ein Macher ist. Wenn du Unternehmer bist, bist du in der Regel jemand, der Gas gibt und der seine Ideen verfolgt und umsetzt. Ich kann mich erinnern an einen Termin mit einem Unternehmer. Es war eine spannende Branche. Da hatten wir das Erstgespräch. Ich habe mir das Unternehmen vorher angeschaut, das ein bisschen auch hier analysiert, habe mich auch auf den Termin dementsprechend vorbereitet. Und dann sitzt du in dem Termin, wo der CEO, also er selbst, anwesend ist. Dann jemand, der sozusagen die Finanzen managt im Unternehmen, oder? Und vielleicht noch jemanden, der hier auch das Bindeglied war, der vielleicht auch eben hier als erste Anlaufstelle Bitcoin näher erklärt hat, und dann führst du aus. Du erklärst ihm mal ganz grob Bitcoin, du erklärst auch, welche Möglichkeiten wir ihm bieten, und da kann es passieren, dass zum Beispiel auch jener CEO einmal sich zurücklehnt und einmal gar nicht reagiert. Für 15 Minuten einfach einmal sich anhört, was hast du zu sagen, vielleicht auch noch skeptisch ist, was Bitcoin betrifft, und sich auch hier absolut nicht in die Karten blicken lässt. Und ich kann mich erinnern, in diesem Moment, wo ich dann bei den Foliensatz weitergekommen bin auf eine Folie. Und diese Folie, die ich gezeigt habe, von Bitbo, ein Chart, wo du siehst, okay, wie entwickelt sich Bitcoin in der Bepreisung? Man muss auch fairerweise sagen, dass jemand, mit dem du korrespondierst, mit dem du über Bitcoin sprichst, ist auch von der anderen Seite immer wieder auch das Preisthema immer eines, das aufgebracht wird.
Ja, logisch.
Da gibt es einen Chart bei Bitbo, wo du siehst, okay, wie verhält sich der Bitcoin-Preis, auch unverglichen mit der Hashrate. Und dieses Chart hatte ich dann im Prinzip auf einem Monitor oben. Und ab diesem Chart hat sich die Mimik, die Gestik und die Interaktion des Geschäftsführers gänzlich verändert. Es kamen ab dem Zeitpunkt nur noch Fragen, die sehr gute Fragen waren.
Aber hat der zufällig irgendeine IT-Computerbranche?
Nein.
Wie Hast du so gut erklärt, was Hashrate ist? Weil das ist ja nichts, was
richtig.
Das kannst du nicht einfach in der Zeit im Bild bringen und
richtig.
Dann, das versteht ja keiner.
Richtig. Aber wenn man von der Hashrate spricht und wenn man sich hier anschaut, dass zum Beispiel diese Kurve parabol geht, ja, und stark ansteigend ist, dann ist das für jemanden, der überlegt, in Bitcoin zu investieren oder Positionen aufzubauen, interessant zu wissen, okay, wenn ich hier ein Asset, eine Position aufbaue, wo das Netzwerk vital ist, wo die Rechenleistung des Netzwerks zunimmt, wo sich mehr dem Netzwerk anschließen und hier die Rechenleistung steigt und dadurch dezentraler und stark am Wachsen ist, dann wäre das ja keine blöde Idee, zum Beispiel die Position zu beziehen. Ja. Man muss es nicht im Detail hier technisch runterdeklinieren, aber man soll hier durchaus auf einer Flughöhe eine Ahnung haben, was zum Beispiel auch hier der starke Zuwachs der Hashrate bedeutet. Und das heißt auch hier, auch sich wieder ein bisschen einen Schritt zurückzunehmen und zu schauen, okay, der Preis kann rauf und runter etwas gehen, der kann fluktuieren am Ende des Tages, aber auch nur in dem Spektrum, wie wir es kennen, also eine gewisse Volatilität. Aber das Netzwerk an sich und was Bitcoin ausmacht, ist ja nicht nur der Preis oder nicht nur die vierte Preisung, sondern es ist viel mehr. Und das hat zum Beispiel diese Person enorm gut abgeholt und dort, das, denke ich, ist auch enorm smart, wenn jemand das so interpretiert,
ja.
Weil er auch gesagt hat, okay, Moment, wenn ich es richtig sehe, habe ich jetzt die Möglichkeit zum Beispiel Bitcoin da waren wir glaube ich bei 90.000 oder 95.000 US-Dollar damals, habe ich die Möglichkeit jetzt einen Teil dieses Assets zu kaufen, wo ich sehe, tendenziell natürlich wird dieses Asset an Wertzuwachs gewinnen, wenn ich mir die letzten Zyklen anschaue. Ich sehe auch, vor allem, dass sich das Netzwerk rasant weiterentwickelt. Und ich sehe auch für mich interpretierbar, ich habe 1% im Prinzip unter Anführungszeichen des Total Addressable Markets und habe noch viel Potenzial nach oben.
Ja.
Und dann ist es für so eine Person klar, dass er sagt, okay, die Upside ist um einiges höher als die Downside.
Ja.
Und das sind dann immer wieder auch Begegnungen, die ich auch sehr genieße, weil man auch natürlich merkt, dass die Personen dann schon auch draufkommen, auch im Gespräch draufkommen, was alles hinter Bitcoin steckt, welche Möglichkeiten und welches Potenzial wir haben und am Ende des Tages auch noch, wie früh wir dran sind, weil, wie gesagt, wir noch immer, wenn man sagt, 1% oder Addressable Market, ist ja verglichen, glaube ich, wie Social Media in Anfang der 2000er Jahre. Also wir sind, was das betrifft, noch sehr, sehr jung und sehr, sehr frisch dabei.
Ich glaube, es ist auch wichtig, wenn viele uns zuhören, wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende, aber ich habe noch ein Geschenk für dich und eine provokante Frage zum Schluss, aber zuerst noch ein Gedanke. Viele, die uns jetzt zuhören, sind Privat-Bitcoin-Investoren, Anleger. Und da gehst du meistens davon aus, dass du Summe X in deinem, Vermögen hast und wie viel du da jetzt in Bitcoin stecken kannst. Ich sag mal, in meinen Augen, ein guter Unternehmer, für den ist Reservemanagement wahrscheinlich frühestens der dritte Gedanke. Der erste Gedanke ist, neues Geschäft, mehr Umsatz, mehr Cashflow generieren. Der zweite Gedanke ist, das Ganze möglichst mit weniger Ausgaben machen, ja, und schauen, dass aus der Seite das Problem nicht eskaliert. Und dann, die Reserven sind ja nur das Ergebnis eines guten Geschäftsmodells. Das heißt, wenn du noch nicht so wie ein Startup-Investor mit einem Exit oder ein Startup-CEO mit einem Exit, sondern ein laufender Geschäftsbetrieb hast, dann ist die Frage, ob du Bitcoin jetzt in 1-2% in deine Reserven nimmst, ist nicht spielentscheidend. Spielentscheidend ist, wie geht's den großen Kunden, woher kommen die nächsten großen Kunden, wie halte ich die Lohnnebenkosten unter Kontrolle, wie halte ich die Energiekosten, die Produktionskosten unter Kontrolle, und das ist eher so eine Art Absicherung für die Zukunft eigentlich.
Ja, wobei, wie gesagt, man darf nicht vergessen, wenn man wieder zurückkommt auf diese 250 Hidden Champions in Österreich zum Beispiel, da machen natürlich auch 70% des Umsatzes eben gewissermaßen Key Accounts oder gewisse Großkunden oder aus des Umsatzes. Nur, ich sage mal so auch, wenn ein Unternehmer kann gewisse Durststrecken, die auf die Rentabilität drücken, überleben.
Ja.
Er kann aber nicht überleben, wenn er keine Liquidität hat. Und das ist auch ein Motivationsdruck, der entsteht, um sich beispielsweise auch diesen Liquiditätsaspekt von Bitcoin näher anzusehen und Bitcoin auch zu adoptieren. Und was ich auch spannend gefunden habe, dass zum Beispiel auch, wenn man von Unternehmen sprechen, die zum Beispiel in Ausschreibungsgeschäften sind, beispielsweise, wo du Druck hast, gewissermaßen deine Aufträge auszuliefern zu gewissen Deadlines, die du nicht einhalten kannst aufgrund von Lieferengpässen oder Lieferkettenproblemen, dann kann es auch sein, dass du dann gewissermaßen noch unter Druck gesetzt wirst oder deine Penalen noch zahlen musst. Dann ist dann auch die Frage, woher nimmt man zum Beispiel jenes Kapital? Also es gibt halt schon immer wieder das Thema Liquidität für viele Unternehmer, egal ob es Hidden Champions sind oder ich sage jetzt mal konventionelle Unternehmen an sich, wo Liquidität ein großes Thema spielt, und da macht sich Bitcoin enorm bezahlt.
Ja, und das war extrem spannend, und ich habe, wie gesagt, noch eine kleine provokante Frage bis zum Schluss, aber in alter YouTube-Manier mache ich jetzt mal die Übergabe meines kleinen Geschenks zuerst. Du bekommst von mir ein Bitcoin Golf Club T-Shirt aus der Reihe von Satoshis Brother. Du hast mir erzählt, du spielst noch nicht, aber dann hättest du schon mal ein Outfit. Auch den Pulli, den ich heute anhabe, den aus der Satoshi Nakamoto-Reihe, den findet ihr bei Satoshis Brother natürlich mit dem Code, was Bitcoin bringt, günstiger. Auf jeden Fall reinschauen. Und jetzt sage ich dir noch meine provokante Frage, die ich mir schon die ganze Zeit im Kopf habe. Wir reden die ganze Zeit von Unternehmern, und ich weiß, dass das natürlich auch alle Geschlechter einbezieht, aber es wäre trotzdem eine spannende Frage. Wie ist das denn mit Unternehmerinnen und Kundinnen?
Du meinst, wie hier das Verhältnis ist, Unternehmer, Unternehmerinnen wahrscheinlich?
Ja, oder ob es da irgendwelche auffälligen Beobachtungen gibt?
Also es ist schon so, dass, ich würde mal sagen, die meisten Kunden, egal ob es High-Net-Worth-Individuals sind, ob es Unternehmer sind, es sind in der Regel sehr stark männlich geprägte Kunden.
Ja. Nicht überrascht jemanden, ja.
Und ich würde mal sagen, wenn du mir jetzt nach einer Gewichtung fragen würdest, dann würde ich sagen, wahrscheinlich 95% sind das männliche Kunden, 5% sind das weibliche Kunden, zumindest in dem Spektrum, wo ich mich bewege. Es hat aber auch schon die eine oder andere Begegnung eben gegeben, wo die Triebfeder dahinter, dass ein Unternehmen sich Bitcoin geöffnet hat, auch eine Geschäftsführerin eben war, die auch hier visionär vorgegangen ist. Aber über die Gründe kann man auch vielleicht ein anderes Mal diskutieren oder auch interpretieren, aber es ist halt schon so, dass die meisten Kunden sehr stark natürlich hier männlich sind.
Ja, ich habe mir nur gedacht, vielleicht hast du eine spezielle Kundin oder eine Outlierin drinnen, die dir jetzt in den Kopf schießt.
Wie gesagt, es gibt eine Handvoll, aber es ist in der Regel sind das männlich dominierte Bereiche, auch Branchen, die auf uns zukommen, die hier bei mir aufschlagen. Ja. Ich denke, das wird sich wahrscheinlich auch ändern. Ich glaube auch, dass hier gerade auch der Bitcoin Space, Stichwort Le Femmes Orange beispielsweise, hier wertvolle Arbeit leistet, um auch hier auch mehr Frauen reinzubringen. Es ist mir auch hängen geblieben, dass zum Beispiel auch hier die Aussage mal war, dass Bitcoin auch vielleicht für viele Frauen hier etwas abschreckend wirkt, weil es sehr technisch wirkt, weil es sehr technisch vielleicht auch ist.
Das wäre mir als Unternehmerin egal. Das muss einem ja egal sein. Es geht auch gar nicht um das Technische, es geht um die Frage, wo ich meine Reserven fahren lag.
Das ist richtig, ja. Aber ich glaube halt vielleicht, dass du als Unternehmerin vielleicht einen anderen Bezug zu einem Asset wie Bitcoin, wie jetzt zum Beispiel ein Unternehmen mehr. Mhm. Vielleicht liegt die Risikogewichtung unter Anführungszeichen hier auch anders. Das sollte man sich, oder das sollten vielleicht auch hier andere Experten auch bewerten. Faktum ist aber natürlich, es ist sehr stark männlich dominiert momentan, ja.
Und das ich überrascht niemanden, das haben wir ja in allen Bereichen. Wie gesagt, das ist auch gar keine Beschwerde. Es hat mich einfach nur interessiert, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was
Punkt,
da tut. Was
der Punkt ist, auch da ist noch Luft nach oben.
Ausblick für das Jahr 2025.
In Bezug auf?
Bitcoin.
In Bezug auf?
was hast du eine Preisprognose für mich?
Na, also Preisprognose, das interessiert mich eigentlich mittlerweile fast gar nicht mehr. Prognose generell für 25, also ich bin sehr optimistisch, was uns betrifft, auch was unseren Kundenzuwachs betrifft, den wir in den letzten Monaten, würde mal sagen, halben, dreiviertel Jahr signifikant ist. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auf diesem Level uns konsolidieren werden. Ich glaube, dass wir weiter an viele neue Kunden gewinnen werden. Ich glaube auch, dass, wie gesagt, auch die Neukunden, bestehenden Kunden sich uns so weit informieren und eine gewissermaßen hier eine Erwartungshaltung von Bitcoin haben, dass sie auch nicht emotional agiert wird, sollte es einen weiteren Abschwung geben beispielsweise, sondern eher einen gegenteiligen Effekt. Also ich sehe das 25er Jahr sehr, sehr spannend und positiv. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht für viele Privatanleger generell vielleicht etwas turbulent, volatil bleibt und auch vielleicht hier sich viele auch vielleicht an der Seitenlinie positionieren und einfach hier auch warten, in welche Richtung entwickeln sich beispielsweise auch die Märkte.
Weißt du, für die Volatilität, bei der Volatilität beschweren sich die Leute ja nicht, wenn es raufgeht.
Das ist richtig. Das ist auch das Phänomen.
Die Beschwerde kommt immer, wenn es runtergeht.
Aber das ist spannend, weil du sagst Beschwerde. Also ich bin wirklich nicht konfrontiert oder mich ruft kein Kunde an und beschwert sich, wenn der Bitcoin-Preis sinkt, sondern wie gesagt, wie ich eingangs erwähnt habe, es ist der gegenteilige Effekt. Und die Leute sagen, hey, Moment, ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, vor allem langfristig, weil die Kunden langfristig denken, gute Möglichkeit, die Position zu erweitern und aufzustocken. Und das finde ich sehr bemerkenswert und ich glaube, dass das 25er, was das betrifft, ein sehr positives wird. Was ansonsten noch passiert, wie es mit dem Zoll Krieg und Anführungszeichen weitergeht, wie sich auch hier dann die Marktlage entwickelt. Ich glaube, das werden wir sehen.
Ich glaube, grundsätzlich, was die politische Volatilität betrifft, werden wir keine. Also ich sage den Leuten immer, aber das hat ja auch was zu tun mit Inflation und so. Also wenn du das ein bisschen verstehst, das Geldsystem und so, das ist ja auch eine Folge. Nicht nur Klarna ist eine Folge dessen, sondern auch diese politische Volatilität ist eine Folge dessen. Und ich sage immer, naja, wenn du glaubst, dass quasi die 90er Jahre, was bist du für ein Jahrgang?
85.
Ja, bist noch alt genug, dich an die 90er Jahre ein bisschen zu erinnern. Wenn du glaubst, dass die 90er Jahre die Baseline-Normalität sind, ja, das wird es nicht mehr geben.
Und das sagen die aber so ziemlich alle. Also alle Kunden wissen das. Und wie gesagt, noch einmal, das ist exakt der Grund, warum auch hier eben Bitcoin ein Stellenwert eingeräumt wird, der auch hundertprozentige Legitimität auch vorweist und hat. Exakt auch aus diesem Grund.
Lieber Raimund, wo findet man dich? Wo findet man Coinfinity?
Man findet mich auf LinkedIn und natürlich unter coinfinity.co kann man sich auch bei uns näher informieren zu unseren Produkten, Services, die wir anbieten. Jederzeit gerne mich kontaktieren, wenn man Fragen hat. Man muss ja nicht unbedingt ein Unternehmer oder ein High-Net-Individual sein. Man kann auch begeisterter Privatanleger sein. Man sollte sich mit Bitcoin beschäftigen. Man findet auch auf unserer Webseite viele, viele Materialien, viele, viele Aufklärungsartikeln, Stichwort Bitcoin Blinks, wo man sich einfach auch über Bitcoin informieren kann. Gerne reinschauen und wir freuen uns auf euch.
Wunderbar, ich danke dir vielmals. Ich bin schon gespannt, was du mir erzählst, wenn wir diese Folge nächstes Jahr wieder machen und dann quasi eine Bilanz für dieses Jahr ziehen. Danke dir, Raimund.
Danke.
Alles Gute. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Code zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.